Zunächst auch danke für die Einladung. Ich denke, es ist ganz gut, dass die Humanistische Union auch soziale Grundrechte mal thematisiert und auch diesen Aspekt mit behandelt. Ich will mich relativ knapp fassen, damit viel Diskussionszeitraum bleibt, weil ich glaube, dass hier ein großer Bedarf besteht. Und vielleicht zunächst mal so ein bisschen was zur Rolle der Richter sagen mit diesem Gesetz. Was kann überhaupt das Gericht leisten? Die Erwartungen sind ja ziemlich hoch oft und es gibt denn Probleme, die grundsätzlicher Art sind. Also zunächst vielleicht die Rolle der Gerichte. Wenn eine Norm ganz klar ist und eindeutig in der Auslegung, dann müssen die Gerichte diese Norm anwenden. Auch wenn sie persönlich der Meinung sein sollten, die ist rechtspolitisch problematisch oder vielleicht unsozial. Die Frage ist, was das Gericht machen kann, wenn es eine Norm für verfassungswidrig hält. Wobei nach der Rechtsprechung muss das Gericht überzeugt sein, dass eine Norm verfassungswidrig ist. Die Vorgaben für eine Vorlage, die dann gemacht werden müsste nach Artikel 100 Grundgesetz, sind außerordentlich hoch. Man muss zunächst alle Möglichkeiten ausschöpfen, im Wege der Rechtsauslegung oder Rechtsergänzung Wege zu finden, auf einfach gesetzlicher Ebene die Rechtslage zu klären oder das Problem zu lösen. Wenn man das nicht macht, kann eine solche Vorlage zurückgewiesen werden. Für einen Richter etwas schmachvoll, eine solche Zurückweisung zu bekommen. Von daher ist, glaube ich, die Neigung der Sozialgerichte, Vorlagen zu machen, auch sehr, sehr begrenzt und hat ja auch lange gedauert, bis diese Regelsatzfrage zu Vorlagen gekommen ist. Dazu kommt die hohe Arbeitsbelastung, die natürlich so eine Vorlage, also ein erstinstanzlicher Richter, kann die eigentlich kaum leisten. Die zweite Instanz wäre da gefragt oder das BSG. Das ist zunächst mal die Rolle. Dann ist eine zweite Schwierigkeit mit dem SGB II verbunden. Es gibt eben doch eine Reihe von Vorschriften, die sehr unbestimmt sind. Was sind angemessene Unterkunftskosten? Wann ist eine Vermögensverwertung besonders hart? Hier sind die Gerichte gefordert, das Gesetz auszulegen und zur Lösung zu kommen. Die große Schwierigkeit besteht dann darin, dass natürlich, wie sagt man, vier Juristen, fünf Meinungen, es absolut unterschiedliche Auffassungen gibt, wie man eben den Begriff Härte auslegt oder Angemessenheit. Das ist natürlich dann für die Betroffenen außerordentlich misslich, auch für die Behörden. In Berlin gibt es mittlerweile, glaube ich, 60 Richter, die SGB II machen. Es gibt wahrscheinlich 40 verschiedene Berechnungen, wie hoch die Kosten der Unterkunft sind und bei der Einkommenseinsatz oder Vermögenseinsatz auch unterschiedlichste Varianten. Die Behörde macht es natürlich auch wahnsinnig und für die Bürger kann man dann ein bisschen würfeln, komme ich zu der Kammer, vielleicht Glück, zu der Kammer, vielleicht nicht so gut, ist misslich. Und es gibt ja bereits auch Kritik daran, dass der Gesetzgeber zunehmend dazu übergeht, bestimmte wichtige Entscheidungen nicht mehr selbst zu treffen, sondern die Gerichten praktisch die Aufgabe aufzuhalten, hier eine Art Recht zu schaffen. Das wird zu Recht aus dem Demokratieverständnis stark kritisiert, denn eigentlich ist es nicht unsere Aufgabe, ja, Gesetzesgestaltung Kraft Richterrecht zu machen. Andererseits kann es natürlich nicht sein, dass solche Fragen dann offen bleiben. Solange der Gesetzgeber nicht das klärt, müssen die Gerichte irgendwas Vernünftiges versuchen. Das BSG hat sich da, finde ich, in einigen Entscheidungen sehr verdienstvoll bemüht, etwa Einsatz eines Kraftfahrzeugs, hat da versucht, so eine Größe zu bilden, 7.500 Euro, die an der Kraftfahrzeughilfeverordnung orientiert war, um nicht wieder an jedem Einzelfall die Frage aufzuwerfen, ist jetzt ein, was weiß ich, 4.500 angemessen oder ein so und so Auto. Das wollte man vermeiden. Aber das sind auch die Schwierigkeiten natürlich, dass letztlich der Gesetzgeber eigentlich auch da sich seiner Verantwortung nicht stellt. Es gibt sogar das Problem dann, das hat sich bei der Verfassungsbeschwerde gezeigt, in der mündlichen Verhandlung, wenn die Gerichte ihre Aufgabe, die ihnen so aufgezwungen wird, erfüllen, zum Beispiel im SGB II, auch solche Rechtschöpfungen zu machen, wie eine Auffangleistung nach dem SGB XII, Umgangsrecht bestimmter Krankheitskosten, könnte argumentiert werden, die Verfassungsbeschwerde ist unzulässig, es gibt doch richterrechtliche Möglichkeiten, im Wege von Einzelfallentscheidungen die Härten zu beseitigen. Das zeigt die Problematik. Wenn die Gerichte was zusammenbasteln, was an sich kein guter Zustand ist, könnte der Gesetzgeber sagen, Verfassungsbeschwerden sind unzulässig, es wird ja im Einzelfall geholfen. Und dann bleibt es doch wieder auch in der Entscheidungsmacht der einzelnen Gerichte, Recht als Fallgerecht oder Case Law zu schaffen, was nicht gut ist. Von daher ist es zuweilen sogar vielleicht gar nicht schlecht, wenn ein Gericht relativ harte Entscheidungen macht, um damit den Gesetzgeber zu motivieren, die Regelung nachzubessern. Beispiel Einsatz von Vermögen, also Lebensversicherung. Das BSG hat da Entscheidungen gemacht, die sind außerordentlich hart. Also selbst große Versorgungslücken sollen dann nicht berücksichtigt werden, wenn sie auf Arbeitslosigkeit beruhen. Anerkannt wurde Krankheit, Behinderung oder Kindererziehung. Das wurde auch aufgegriffen schon. Und gut, jetzt gibt es ja in einem Gesetz zur Begrenzung der Milchmengenverordnung ein Artikelgesetz, das jetzt 750 Euro Schonvermögen, das soll jetzt kommen, war ja im Koalitionsvertrag auch angesagt. Da gibt es vielleicht ein bisschen Bewegung. Von daher kann das also auch mal sinnvoll sein. Ich will jetzt kurz noch ein paar einzelne Grundrechte noch ansprechen, die natürlich in der Auslegung von Normen immer mit zu beachten sind. Das hat er hier auf der, mein Vorredner schon gesagt, Artikel 1 Grundgesetz, Würde des Menschen, ganz wichtiger Punkt, vor allen Dingen im einstweiligen Rechtsschutz. Es gibt da eine Entscheidung ganz zu Beginn vom SGB II, vom Bundesverfassungsgericht, zitiere ich mal, was sich das sehr toll anhört. Die Gerichte müssen sich schützend und fördernd vor die Grundrechte des Einzelnen stellen. Das gilt insbesondere, wenn es um die Wahrung der Würde des Menschen geht. Eine Verletzung dieser grundgesetzlichen Gewährleistung, auch wenn sie nur möglich erscheint oder nur zeitweilig andauert, haben die Gerichte zu verhindern. Eine sehr hohe Vorgabe, hört sich toll an. Praxis sieht natürlich oft anders aus. Vor allen Dingen natürlich dann, wenn es darum geht, ob die Regelleistung ausreicht oder nicht. Hier ist es ganz klar, Paragraph 20 ist ein Gesetz, das völlig eindeutig ist. Es gibt so und so viel Euro, Regelsatz. Die Gerichte können da nicht sagen, ja, wir denken 400 wäre angemessen. Die Frage ist, wie weit bei besonderen Leistungen, etwa in atypischen Bedarfslagen, also Umgangsrecht zum Beispiel oder besondere Erkrankung oder Ähnliches, eine Möglichkeit besteht. Die Gerichte haben das versucht über Paragraph 73 SGB 12. Das ist absoluter, in der Praxis sehr schwierig, ich wollte gerade sagen Murks, also es ist sehr schwierig umzusetzen. Sie müssen den Sozialhilfeträger mit ins Boot holen. Es muss eine Abstimmung geben zwischen den einzelnen Leistungsträgern. Das funktioniert sehr schlecht. Die Frage ist, ob man unmittelbar aus dem Grundgesetz andere Entscheidungen ableiten könnte. Es gibt da ein spektakuläres Beispiel im Bereich der Krankenversicherung. Dort hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2005 eine Entscheidung gemacht, die die Fachwelt sehr erstaunt hat. Es hat aus Artikel 2 einen Anspruch auf Krankenbehandlung direkt abgeleitet. Das ist deshalb so spektakulär, weil ja im Krankenversicherungsrecht die Definition dessen, was medizinisch gewährt werden kann, durch den Bundesausschuss für Ärzte und Krankenkassen geregelt werden muss, damit nicht zum Beispiel fragwürdige Medikamente oder Behandlungsmethoden angeboten oder von den Krankenkassen übernommen werden müssen. Der Fall betraf eine krebskranke Patientin, die nach der klassischen Schulmedizin nicht mehr behandelbar war und sie wollte ein Alternativmedikament ausprobieren, ich glaube Mistelpräparat, und es wurde entschieden, dass aus Artikel 2 Grundgesetz ein Anspruch besteht auf Versorgung mit diesem Medikament. Das ist natürlich wirklich eine erstaunliche Entscheidung. Die Frage wäre, ob ein Gericht im SGB II-Verfahren sagen könnte, jemand ist zum Beispiel behindert und braucht für eine bestimmte besondere Erkrankung, die nicht die Krankenkasse mehr übernimmt, als Medikament, doch regelmäßig, was weiß ich, 40 Euro im Monat, ob man dann sagen kann, wir müssen das praktisch aus Artikel 1 oder 2 ableiten. Bis jetzt behelfen sich die Gerichte damit, dass man das dem Sozialhilfeträger zuschiebt, nach § 73. Das passt alles nicht recht. Die Frage ist, ob hier da am 9.2. noch was dazu gesagt wird, ob es so eine Art Öffnungsklausel geben soll. Im SGB 12 ist es ja möglich, für bestimmte Personengruppen einen Regelsatzbedarf auch höher zu setzen. Das wäre eine sehr sinnvolle Regelung, auch sehr wünschenswert, ob das kommt oder dann praktisch mit angeregt wird, muss man abwarten. Was ein Problem ist bei der Frage jetzt mit Menschenwürde, ich will da also ein paar Punkte ansprechen, das sind die Sanktionen. Die Sanktionen bedeuten ja, dass man bei einer Pflichtverletzung Abstrich oder Kürzung der Regelleistung hinzunehmen hat. Die gesetzlichen Regelungen sind auch so gefasst, dass sie praktisch keinen Spielraum lassen. Es sind keine Ermessensvorschriften, weitgehend nicht. Und wenn eine Pflichtverletzung vorliegt, haben auch die Gerichte kaum Möglichkeiten, was zu machen. Also wer etwa einen Meldetermin versäumt und sagt, ich habe halt verschlafen, wohl kein wichtiger Grund, dann muss ein Gericht im Grunde genommen auch sagen, ja gut, 10% Regelkürzung, da kann man nichts dran machen. Dennoch muss man den Gerichten hier zubilligen, sie haben diese Vorschrift, die in anderen Punkten, in vielen Punkten verfassungsrechtlich doch sehr bedenklich ist, dadurch oft in der Praxis die Zähne gezogen, dass sie außerordentlich hohe Anforderungen stellen an das Verfahren. Die Vorschrift ist sehr kompliziert, man muss eben genauer belehren, Rechtsmittelbelehrung und so weiter. Und viele Entscheidungen werden gekippt, indem man sagt, dass die verfahrensrechtlichen Vorgaben nicht erfüllt wurden. Das machen die Gerichte sicher auch, um eine Vorlage wohl zu vermeiden. Denn es gibt also zwei Hauptprobleme bei den Sanktionen. Das eine ist, dass die Sanktionen praktisch eine feste, starre Regelleistungskürzung vorsieht, auch wenn die gewünschte Verhaltensänderung eintritt. Das ist eigentlich nicht zu rechtfertigen. Also man mag vielleicht noch es für gerechtfertigt halten, wer sagt, ich habe keine Lust zu arbeiten, gebt mir Geld und er bekommt ein konkretes Angebot, was zumutbar ist, dass man dann die Leistung kürzt, vielleicht noch denkbar. Wenn der Betreffende dann sagt, gut, ich mache den Job, muss die Kürzung gestoppt werden. Es ist nicht nachvollziehbar, warum hier praktisch eine Bestrafung weiterläuft. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist die Mitbetroffenheit von Angehörigen in einer Bedarfsgemeinschaft. Bedarfsgemeinschaft, das ist die Familie, die die SGB II bezieht. Und die Vorschrift ist so ausgestaltet, dass praktisch nicht ausgeschlossen ist, dass auch die anderen Mitglieder dieser Gemeinschaft von der Sanktion betroffen sind. Das krasseste Beispiel sind die bis 25-Jährigen. Die werden besonders streng sanktioniert. Das kann bis zu 100% gehen, sehr schnell. Und wenn Sie so eine Bedarfsgemeinschaft haben, also Vater, Mutter und der, sagen wir mal, 19-jährige Sohn, der aufgrund vieler Absagen mit Hauptschulabschluss nicht besonders motiviert ist, der bekommt dann schnell die zweite Sanktion. Und dann heißt das auch, dass die Unterkunftskosten für diese Person nicht übernommen werden. Die Rechtsprechung hat da versucht, auch Abhilfe zu schaffen über eine Auslegung. Das ist bereits grenzwertig, weil eigentlich ist die Verteilung der Unterkunftskosten kopfteilig. Und wenn man dann sagt, in der Sanktionsfall ändert man das, umgeht man die Gesetzesfolge, die angeordnet ist. 100% Kürzung, ganz klar. Dennoch, meine ich, muss man das tun, sonst wäre es eindeutig verfassungswidrig, denn die Sanktion soll denjenigen treffen, der nicht mitwirkt. Wenn ich die Familie mit bestrafe, sogar bis hin zum Wohnungsverlust, wäre das natürlich völlig absurd. Also man sieht, dass da sehr viel Bemühungen ist, was zu machen, aber es müsste dringend die Sanktionsvorschrift geändert werden. Leider ist in diesem neuen Entwurf zu dem Jobcenter in der Zukunft die einzige Änderung, dass jetzt diese Sanktion bei Nichtunterschreiben der Eingliederungsvereinbarung, das wird gestrichen, das gibt es dann nicht mehr, oder soll es nicht mehr geben. Der Rest bleibt weitgehend gleich, sodass also diese Vorschrift nach wie vor super Probleme macht. Das hatte auch schon hier mein Vorredner angesprochen, das sehe ich auch als großes Problem bei SGB II. Wir haben auf der einen Seite immer wieder gehört, als das eingeführt wurde, langzeitarbeitslose Personen mit verschiedenen Problemen, Alkoholprobleme, Verschuldungsprobleme, es muss eine Versorgung sein, die sehr umfassend ist. Andererseits stellt das SGB II, anders als das BSHG oder SGB 12, hohe verfahrensrechtliche Anforderungen. Antragserfordernis, außerordentlich komplexe Bescheide, man muss einen Folgeantrag stellen. Also auch hier kommt es zu vielen Problemen und Menschen, die Schwierigkeiten haben, mit Behörden umzugehen. Den Bescheid lesen können die seltensten Menschen. Ich finde die auch nahezu intransparent. Die ganze Berechnung ist nicht nachvollziehbar. Es soll da künftig zwei Bescheide geben. Das ist wahrscheinlich noch problematischer, würde ich mal annehmen. Naja, gut, aber ob das jetzt die große Lösung ist. Und diese Formalisierung der Hilfe führt oftmals dazu, dass eben auch ganz schwierige soziale Problemlagen nicht berücksichtigt werden. Es gibt ja auch Menschen, die eben es einfach nicht schaffen, einen Antrag zu stellen. Die wissen gar nicht, dass sie einen Antrag stellen müssen. Und da sollte man auch überlegen, ob man nicht so eine Art Kenntnisgrundsatz wie im SGB 12 einführt. Was ich sehe, das hat auch die Sozialgerichte nach 4 Jahren Hartz IV wirklich verändert. Nicht nur die hohe Zahl der Verfahren, sondern auch das ständige Vorbeten von Missbrauchsfällen hat dazu geführt, den Missbrauchsbegriff eigentlich in seiner Bedeutung etwas zu verschieben. Er taucht jetzt oft auch auf in Gesetzesbegründungen oder in Gesetzesvorlagen. Missbrauch der Prozesskostenhilfe, so wie der ganz aktuelle Gesetzesantrag des Landes Hessen unter anderem am 25. Januar 2010. Es wird praktisch die Inanspruchnahme einer gesetzlichen Leistung bereits als missbräuchlich bewertet, weil man ja doch nicht, wenn man von Sozialmitteln lebt, auch noch alles geltend machen muss. Das hat auf Seite der Gerichten dazu geführt, dass ein bisschen so eine, ja, Abwehrhaltung besteht, wenn Menschen mit sehr kleinen Streitwerten die Gerichte bemühen oder belästigen, in Anführungszeichen, also Warmwasserpauschale etwa oder Mehrbedarf für irgendwelche Gesundheitskosten. Und da gibt es auch die Neigung, das ein bisschen zu versuchen, zurückzudrängen, abzuwimmeln. Das sehe ich wirklich auch als Problem an. Dazu kommt, das wird vielleicht hier ein Anwalt auch bestätigen können, die Neigung der Sozialgerichte im einstweiligen Rechtsschutz tätig zu werden, ist natürlich, also die Frage stellt sich ja dauerhaft am SGB II, aber es gibt bereits die Tendenz, das haben die Landessozialgerichte ein bisschen vorbereitet, die Anforderungen an die Eilbedürftigkeit sehr hoch zu setzen. Und die Rechtsprechung dazu grenzt an Willkür. Einige Gerichte sagen, 12,90 € im Monat ist bereits keine Bagatelle. Andere sagen, bis zu 100 € kann man noch hinnehmen. Es gibt so ein bisschen die Linie, dass man sagt, bis zu 30% weniger Regelleistung ist noch keine Eilbedürftigkeit. Ganz großes Problem sind in Berlin Mietschulden und Fragen der Kosten der Unterkunft. Viele meiner Kollegen, ich halte das für nicht vertretbar, sind der Meinung, bei einer fristlosen Kündigung wegen Mietschulden ist das noch nicht eilbedürftig. Es muss erst ein Räumungstitel vorliegen. Ich halte das für absolut absurd, weil das kostet vor allem die Kommune dann wesentlich mehr Geld, wenn die obdachlos gewordenen Menschen untergebracht werden müssen. Das ist völlig absurd, aber man versucht sich offenbar doch der zunehmenden Arbeitsbelastung mit solchen formalistischen Attitüden zu erwehren. Das ist sicherlich zu missbilligen, muss man mal deutlich sagen. Ich komme jetzt auf Artikel 2 Grundgesetz. Ich mache das ein bisschen an der Grundrechte. Da habe ich mir zwei Punkte aufgeschrieben, die ich für wichtig halte. Das eine hatte auch mein Vorredner schon erwähnt, dieser generelle Verdacht, dass SGB-II-Bezieher wohl betrügen oder nebenbei noch irgendwelche Einkommen haben. Es gab Verfahren, die Jobcenter angefangen haben, und zwar hat man generell auch bei Folgeanträgen verlangt, dass die Kontobelege der letzten 3 Monate lückenlos und ungeschwärzt vorgelegt werden müssen. Und das BSG hat entschieden, beide Senate, dass diese Verfahrensweise rechtens ist. Und zwar sowohl beim Erstantrag als auch beim Folgeantrag. Ich finde das bei den Folgeanträgen sehr problematisch, weil das natürlich im Ergebnis keine Prüfung ist für den neuen Leistungsfall, ob der Betreffende hilfebedürftig ist, sondern eine Art Missbrauchskontrolle im Nachhinein. Denn für die vergangenen Monate muss ich ja natürlich behaupten, die Betreffenden haben zu Unrecht Leistungen bekommen. Diese Belege werden regelmäßig in Kopie zur Leistungsakte genommen, was wohl auch sehr problematisch ist. Und ich weiß, dass aus solchen Kontobelegen sehr viel Detailinformationen zu ersehen sind. Ich kann gucken, wo die Leute einkaufen, ob sie in den Bioladen gehen, ob sie bei Kick oder bei, was weiß ich, in der Boutique kaufen. Ich kann bestimmte ja, Fahrverhalten vielleicht feststellen, ist da mal getankt worden irgendwo oder ein Ticket gekauft worden. Also es sind Detailinformationen. Und die Frage ist wirklich, ob das in dieser Form so akzeptabel ist. Das BSG sagt, dass, ich vielleicht gleich, wenn man am Ende nochmal sind, dass man das aufschreibt, ja, weil ich damit ein bisschen vielleicht. Also würde ich vorschlagen, ich mache das kurz zu Ende und dann herum zur Diskussion. Also die Frage wäre wirklich, ob das mit der Schwärzung zum Beispiel, was das BSG in ganz begrenztem Maße zugelassen hat, ein Hilfsmittel ist. Denn wenn die Behörde zum Beispiel eine Schwärzung als doch verdächtig angreift, muss man sie letztlich eben offenlegen, sodass ich auch da sehr wenig Möglichkeiten sehe, wirklich Datenschutz zu wahren. Und wenn kein Anhaltsverdacht besteht oder Anhaltspunkt für einen Verdacht, finde ich es schon sehr problematisch, dass jemand komplett sich in der Form entäußern soll. Das andere sind Hausbesuche. Es gibt ja so einen Generalverdacht, dass Menschen, die zusammenleben, eine eheähnliche oder Einstandsgemeinschaft, heißt das jetzt, sind. Und es gibt einige Kollegen, die zu folgender Verfahrensweise übergehen. Ich finde die schockierend. Die Leute werden zum Gericht geladen und dann kurz befragt. Und dann sagt der Richter so, wir gehen jetzt in Ihre Wohnung. Wir treffen uns dort in 15 Minuten und machen einen Ortstermin. Ich finde das ziemlich beklemmend. Ich will den Leuten keine Ausflüchte geben, um etwas zu verschweigen, aber die Informationen, die durch einen Hausbesuch erlangt werden, wie es da aussieht, wie die Leute leben, ich will das nicht wissen. Ich finde, das ist eine Art Schnüffel-Spitzel-Mentalität und ich finde es unerträglich, zumal selbst wenn die Leute nicht getrennte Kühlschränke haben oder getrennte Betten, heißt das nicht, dass sie diese Einstandsgemeinschaftskriterien erfüllen. Also was kann der Richter sehen? Wie das Bett gemacht ist, wo die Wäsche lagert, also ich finde das wirklich sehr unangenehm und befremdlich und das finde ich auch bedenklich. Naja, gut. Jetzt zu einem Punkt, da war ich auch ganz erstaunt und das hat sicher auch Sozialhilferechtler in tiefes Erstaunen versetzt. Artikel 6 Grundgesetz ist die Norm, die sogenannte Stief- oder faktische Stiefkinderverpflichtung. Der Gesetzgeber hatte eine Norm geschaffen, dass in dieser Bedarfsgemeinschaft die Kinder bis zum 25. Lebensjahr, also die jungen Erwachsenen, auch mit unterstützt werden müssen. Und das wurde dann zunächst so ausgelegt, dass damit nur die leiblichen Kinder gemeint sind. Das wurde dann zum 01.08.2006 geändert im Fortentwicklungsgesetz, dass auch die Partnerkinder bis eben zum 25. Geburtstag voll mit unterstützt werden müssen. Das BSG hat das zu entscheiden gehabt und hat, ich finde, in einer sehr anfechtbaren Weise das als eine sozialtypisierende Annahme noch bezeichnet, dass jemand, der mit einer SGB-II-Bezieherin und deren Kindern zusammenzieht, auch ohne weiteres bereit ist, für diese Kinder dann voll mit zu haften. Ich halte das bei Leuten mit kleinem Einkommen, mit irgendwelchen Verbindlichkeiten aus alten Verträgen, Abzahlungsverträgen etwa, für geradezu abwegig, den vielleicht 19-Jährigen, der jeden Tag auch unter Umständen sagt, du kannst mich mal, voll mit zu unterstützen. Also das halte ich für lebensfremd. Also in BSAG war es so, die Regelung finde ich in Ordnung, wer gut verdient und hat ein entsprechendes Einkommen, bei dem ist es vielleicht lebensfremd, dass er von dem Stiefkind eine Art Unterhalt für die Wohnung nimmt. Das wurde oft dann nicht gemacht, finde ich auch nachvollziehbar. Aber wie gesagt, wir haben ja Familienverbände, Zwangsverbände, man darf ja nicht einfach ausziehen, wo halt vielleicht eben der 22-Jährige, der nicht mitwirkt, muss von dem Einkommensbezieher mit 1.000 Euro, mit eventuellen Kreditverbindlichkeiten unterhalten werden. Das finde ich abwegig und ich denke, das sollte nochmal bedacht werden. Das finde ich ganz schwierig. Diese Regelung, dass der bis 25-Jährige nicht ausziehen kann, man hat eine sinnvolle Begründung dafür anfangs gehabt. Es soll Fälle gegeben haben, ich kann das nicht empirisch überprüfen, dass viele Jugendliche dann mit dem 18. Geburtstag ausgezogen sind, um Party machen zu können, um Musik hören zu können. Und das musste alles finanziert werden. Dadurch gab es dann den Vorschlag, das haben die Länder insbesondere, die die Kosten der Unterkunft tragen, ganz massiv nach vorne gebracht. Wir müssen das so machen, dass die Jugendlichen bis zum 25. Geburtstag nicht so ohne weiteres ausziehen können. Das hat in der Praxis dazu geführt, dass man oftmals generell den Leuten eintrichtert, man kann praktisch gar nicht mehr auseinanderziehen oder dass die Anforderung an die Erforderlichkeit dieser schwerwiegenden Gründe eben sehr, sehr hoch gesetzt wird. Von daher ist das auch problematisch. In der Praxis vermute ich, dass man dann oft dadurch gerade die Probleme schafft, dass Leute also, wenn sie zum Beispiel auch hier unterstützt werden sollen, gerade in diesem Stiefkinderproblem, eben so viel sozialer Sprengstoff sich da anhäuft, dass da nicht mehr funktioniert. Aber damit treibt eigentlich eine Sozialgesetzgebung Familien auseinander. Das muss man sich ganz klar machen vorstellen. Ich komme jetzt zu einem weiteren Punkt, Artikel 11 Grundgesetz, das Recht auf Freizügigkeit. Das spielt insofern eine Rolle, als eine Regelung eingeführt wurde, ich glaube auch 2006, dass ein nicht erforderlicher Umzug nur noch dazu führt, dass die Kosten der früheren Wohnung übernommen werden. Die Regelung hat einen sinnvollen Kern, den ich mitmachen kann. Man wollte verhindern, dass Menschen immer praktisch nur umziehen, um den Höchstsatz einer Unterkunftskostengröße sozusagen mit abzuschöpfen. Das kann man sicherlich verhindern oder kann man missbilligen, aber die Regelung ist wiederum mal so unklar gefasst und so weit gefasst, dass sie praktisch Spielraum lässt, generell Umzüge zu verhindern und auch in einer Art und Weise, die es Menschen, die zum Beispiel mit einer billigen Miete aktuell wohnen, kaum noch möglich macht, wenn sie noch im SGB-II-Bezug bleiben, ihren Wohnort zu verändern. Und das ist ganz problematisch. Die Vorschrift selbst ist höchst kontrovers. Insbesondere ist umstritten, ob sie auch bei überregionalen Umzügen gilt. Da gibt es Rechtsprechung, die eben ganz klar sagt, die Vorschrift dient der Kostenersparnis, gilt auch dann. Also gibt es auch viele Probleme. Auch da sieht man, dass der Gesetzgeber eine vielleicht berechtigte Kernforderung wieder mal grottenschlecht umgesetzt hat, nämlich so, dass hier generell Umzüge extrem erschwert werden können. Dazu kommt, dass der Begriff der Erforderlichkeit, wieder so ein unbestimmter Rechtsbegriff, natürlich auch sehr schwer auszulegen ist. Konkretes Beispiel, was ich zu entscheiden haben werde, die Frau, die SGB-II-Leistung bezieht, hat einen 15 Jahre alten Hund, der wiegt 20 Kilo, wie sie schreibt. Sie hat keinen Aufzug in der Wohnung und muss diesen Hund dann zum Pipi machen runtertragen. Sie möchte gerne umziehen und der SGB-II-Träger sagt, das ist nicht erforderlich. Kann man überlegen, sowas muss man ja jetzt entscheiden. Ich weiß noch nicht, was ich da mache. Mal gucken. Gut, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sehr aktuell von Roland Koch nach vorne geschoben, Artikel 12, Arbeitspflicht. Also Artikel 12 schreibt ganz klar, beziehungsweise sagt ganz klar, Zwangsarbeit ist verfassungswidrig. Die Diskussion ist im Moment in den Medien in einer Art und Weise, die natürlich völlig am Thema vorbeigeht. Da ist die Rede von Missbrauch, von arbeitsscheuen Menschen, also das ist ja kein Thema. Wer eine zumutbare Arbeit ablehnt, bekommt die Sanktion, das funktioniert, das wird tausendfach gemacht. Was Koch wahrscheinlich andeuten wollte, war eine völlige, also so eine Gegenseitigkeitspflicht. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und das ist ein völlig neues Paradigma einer Sozialleistung, die bisher unabhängig von den Gründen für die Bedürftigkeit gewährt wird. Auch der, in Anführungszeichen, Penner, auch der Punk, der seine individuelle Lebensgestaltung hat, bekommt SGB-II-Leistungen. Er muss im bestimmten Grenzen mitwirken, aber dass man eine Art Arbeitsverpflichtung, also man muss dann ja irgendwie, was weiß ich, öffentliche Beschäftigung schaffen, die natürlich zusätzlich sein soll, dass es also eine völlig neue Paradigma ist und das ist außerordentlich bedenklich. Es gab Ansätze im Sozialhilferecht, dass man praktisch versucht hat, die Hilfebedürftigkeit mit solchen fiktiven Verweisungen zu vermeiden. Also die Argumentation war immer folgende: Ein gesunder Hilfebedürftiger im Alter bis, sagen wir mal, 40 hat die Möglichkeit, jederzeit auf dem Fruchthof als Zeitungszusteller oder abends irgendwie als Spielhallenaufsicht zu arbeiten. Er ist darum nicht hilfebedürftig, wenn er keine Besonderheiten nachweist, Krankheit, Behinderung oder was weiß ich, Kindererziehung. Das steckt ein bisschen dahinter. Und es gab ja diese Regelung des Paragraphen 15a, das Sofortangebot, das war so auch die Idee, ist letztlich in Berlin zumindest überhaupt nicht umgesetzt worden, bestimmten Personen sofort ein Angebot zu geben. Wenn sie das nicht annehmen, wird praktisch überhaupt nichts gezahlt. In diese Richtung geht das. Ich meine, das ist verfassungswidrig, weil es läuft auf so eine Art Zwangsarbeit hinaus. Es gibt da ganz krude Vorstellungen, dass man zum Beispiel einen eigenen ärztlichen Dienst schaffen muss, der vor Ort, wie bei der Musterungsbehörde feststellt, kann der noch, kann der nicht. Das sind also auch gruselige Vorstellungen eines Sozialregimes, die also wirklich niemand eigentlich haben können will. Also ganz schwierig. Naja.
Ständig gedacht, das wird auch ständig so durchgeführt und da kommt überhaupt nichts auf jedes.
Gut, ich wollte jetzt ganz kurz zu einem Punkt abgehen, also weil das oft in die Diskussion reingebracht wird, das halte ich für juristisch gesehen nicht tragbar, dass die jetzige Ausgestaltung mit diesem 1-Euro-Job bereits ein Arbeitszwang wäre. Ich sehe das so, dass diese Regelung im Gesetz eindeutig heißt, das ist nur für Personen, die langfristig keine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt haben. Ich meine, man muss das so auslegen, dass es nicht die objektiven Arbeitsmarktrisiken sind, Alter, schwierige Berufsbranche, sondern es muss bestimmte Vermittlungsprobleme geben. Und wenn man diesen Menschen dann eine passgerechte Maßnahme anbietet, die ihnen hilft, wieder in Arbeit zu kommen, ist das völlig okay. Die Praxis ist natürlich auch völlig anders. Und nach einem Vortrag von Sabine Knickrehm, 4. Senat BSG, sieht das auch ein bisschen finster aus. Sie meint ganz klar, der Gesetzgeber habe ein Workfare-Konzept ins SGB II reingeschrieben. Workfare bedeutet, wer SGB II-Leistungen bezieht, kann auch eine über 30-stündige 1-Euro-Job-Maßnahme bekommen. Das sei kein Problem. Es gibt diese BSG-Entscheidung. Und es gibt nur ganz begrenzte Prüfungsmaße über Verhältnismäßigkeit eventuell, sodass die Praxis, dass man zum Beispiel Handwerker, die arbeitslos sind, darin vermittelt, um Schwarzarbeit zu kontrollieren, anscheinend da abgesehen wird. Also ich finde das auch nicht problematisch. Dazu kommt, das ist eine Neigung, die ich zumindest bei einigen Sozialgerichten aus Jurisveröffentlichungen sehe, die finde ich ganz fatal, so eine Art Disziplinierung, die damit verbunden ist, doch auch zu bestätigen. Ich habe das, kann ich mir nicht verkneifen, das zu zitieren, ein Urteil des Bayerischen LSG, das in Revision gegangen ist, immer mitgebracht, und ich lese Ihnen das kurz vor. Der Kläger selbst hatte einen regulären Facharbeiterberuf, er war allerdings lange Zeit arbeitslos. Es heißt hier folgendes, die Frage war jetzt für ihn auch, mache ich diesen aus seiner Sicht Idiotenjob oder nicht? Und da heißt es hier, der Kläger ist seit 2002 arbeitslos und war vorher selbstständig. Dann wurde er inhaftiert, so ein Betrugsverfahren. Er bedarf also, um in irgendeiner Weise in das Arbeitsleben eingegliedert zu werden, dringend der Gewöhnung an die alltäglichen Arbeitsprozesse. Das gilt insbesondere für den Kläger, der aufgrund seines beleidigenden Tons lernen muss, ein gewisses Maß an Subordinationsfähigkeit zu lernen. Dies ist für ein Fußfassen auf dem ersten Arbeitsmarkt unabdingbar. Das ist Tenor einer Entscheidung des LSG Bayern. Ich finde das ziemlich haarsträubend, denn das kann nach meiner Meinung nach natürlich nicht Sinn dieser Maßnahmen sein, die Geld kosten und die im Kapitel stehen, Eingliederung zur Arbeit. Also nicht durch Disziplinierung, sondern eigentlich durch Hilfemaßnahmen. Und das finde ich eine völlige Verkennung. Leider gibt es viele solcher Tendenzentscheidungen, nicht in diesem etwas krassen Form, aber es geht in die Richtung. Ich komme jetzt zum letzten Punkt, weil ich den auch ganz, ganz wichtig finde. Artikel 19 Grundgesetz. Und zwar, da will ich eben zwei Entwicklungen aufzeigen, die jetzt hier angelegt sind. Im Koalitionsvertrag steht bereits drin, Missbrauch der Prozesskostenhilfe muss erneut wieder mal angegriffen werden. Und in der Tat hat jetzt das Land, habe ich gerade gesagt, Hessen und Baden-Württemberg ist da federführend, einen Gesetzesantrag eingebracht. Und zwar, das war 2006 schon mal gelaufen, das PKH-Kostenbegrenzungsgesetz soll in derselben Form wieder eingebracht werden. Dieses Gesetz will versuchen, sogenannte Bagatellverfahren praktisch letztlich ohne PKH, also ohne anwaltliche Vertretung führen zu lassen, was für viele Menschen schwierig ist, zumal der Begriff, was ist eine Bagatelle, eben auch außerordentlich schwierig zu fassen ist. Das steht uns also bevor. Dazu kommt, das ist ein Entschließungsantrag aus Oktober 2009 zur Effizienzsteigerung der Sozialgerichte. Da steht auch einiges bevor, und zwar wird überlegt, dass man die Berufung so wie im Verwaltungsgericht machen will, dass man nur noch auf Berufungszulassung überhaupt eine Berufung bekommt. Man überlegt, eine Gerichtsgebühr einzuführen, so eine Art Praxisgebühr für die Nutzung des Gerichts. Bis zu 75 € ist angedacht, und zwar obwohl ein Gutachten aus dem Jahr 2008 aufgezeigt hat, dass der Entlastungseffekt gering ist. Will man das doch machen, finde ich außerordentlich bedenklich. Dazu kommt auch eine Art Bagatellgebühr, die man einführen will, um Prozesskostenhilfe ablehnen zu können. Also man will generell Bagatellverfahren nicht mehr mit PKH begleiten, was für Menschen, die eben Schwierigkeiten haben in diesem Rechtsgebiet, die müssen dann ohne Anwalt auftreten und das ist außerordentlich problematisch. Dazu kommt, dass es im Bereich der aktiven Förderleistung klar im Koalitionsvertrag auch aufgenommen. Man will, das will ich immer zitieren, ein hohes Maß an Ermessensspielraum den Akteuren einräumen. Das heißt, in der Praxis ist es kaum noch von Gerichten überprüfbar. Dieses Eingliederungsbudget, was es jetzt ja schon gibt, der Paragraph 45 SGB III, zeigt bereits in der Praxis, dass die Leistungen, die früher aufgezählt waren, also Fahrkostenbeihilfe, Umzugshilfe und so weiter, praktisch gar nicht mehr gegeben werden. Es ist jetzt rein ins Ermessen der Behörde gestellt. Das heißt, ein Abschleifen von Rechtsstandards, die das Ziel haben, den Betroffenen nicht mehr die Möglichkeit zu geben, überhaupt dagegen vorzugehen, weil die entscheidende Behörde ist letztlich ihr eigenes Gutdünken. Auch das ist hier geplant und das halte ich für außerordentlich bedenklich. Gut. Nee, ist geplant. Ist noch nicht.